Ja, in Ubuntu auf dem Linux-Tag 2006. Ich bin Oliver Grawert, primär der Entwickler von Ubuntu, also Breezy, Ubuntu Breezy. Unser letztes Release war mehr so eine Art One-Man-Show von mir. Mit Depper hat sich das geändert und wir haben doch eine etwas größere Community gekriegt. Man kann es noch lesen, das ist gut. Ja, als ich vor einem Jahr etwa anfing, bei Canonical zu arbeiten, kriegte ich 4 Wochen nach meiner Einstellung einen Anruf von Marc: Hast du nicht Lust, mit mir nach Norwegen zu fliegen? Und klar habe ich Lust, nach Norwegen zu fliegen. Wer hat das nicht, wenn er eingeladen wird von seinem Chef? Sicher. Habe ich ja gesagt und daraufhin sagte er: Gut, wir fliegen zum Skole Linux Meeting, um die Skole Linux Leute zu treffen und du wirst Ubuntu entwickeln. Da bin ich dann so relativ wie die Jungfrau zum Kind zu Ubuntu gekommen. Und wir sind nach Norwegen geflogen und haben dort die Skole Linux Leute getroffen, um uns eben anzugucken, wie können wir auf Ubuntu etwas aufbauen, das ähnlich wie Skole Linux ist. Wobei ich schnell festgestellt habe, dass Skole Linux schon was sehr, sehr Großes ist. Also die Sachen, die abdecken, sind einfach nicht in einer kurzen Zeit zu schaffen. Da braucht man viel Erfahrung und viele Entwickler zu. Skole Linux ist einfach eher das Enterprise Linux der Educational Distributions, würde ich sagen. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir klein anfangen. Und zwar wurde in Australien auf der Ubuntu-Konferenz in Sydney trat Ed Harrison, der Macher von K12 LTSP, basiert auf Red Hat, an Mark ran und fragte, ob er nicht eine Linux-Version auf Ubuntu basierend machen könnte, weil Ed gerne die Red Hat-Basis zur Seite gepackt hätte. Und wir haben uns halt entschieden, dass wir eben erstmal auf die K12-Distribution abzielen mit dem, was wir machen. Sprich, wir zielen auf einen Klassenraum ab. Wobei Skole halt schon eben eine ganze Uni bedient oder schon eine gesamte Stadtverwaltung bedienen kann, out of the box, was wir einfach so erstmal nicht ins Auge gefasst haben, sondern unser ganzes Ziel war, für kleine Klassenräume, egal wo auf dieser Welt, wobei wir werden nachher sehen, Ubuntu wird primär eben in ärmeren Ländern eingesetzt im Moment bisher. Für kleinere Klassenräume fangen wir an, jetzt das System zu entwickeln und werden dann langsam wachsen. Die Torte, die da ist, ist von meiner Kollegin Jane gebacken, meine Mitprojektmanagerin sozusagen. Immer wenn wir irgendeinen wichtigen Meilenstein haben, dann macht irgendjemand aus der Community ein tolles Gericht, wo dann auch die Rezepte veröffentlicht werden im Nachhinein. Und das war unsere Release-Torte für Breezy, fürs letzte Release. Ja, wie ich gesagt habe, zurzeit sind wir mit den ersten beiden Releases, also auch Depper wird noch im Bereich A sich aufhalten, in dem Klassenraum. Ich denke, wir können dann mit Edgy und den Nachfolgenden können wir schon sagen, wir gehen in die Schule, wir haben eine netzweite Userverwaltung, die halt über den Klassenraum hinausgeht und über einen Server hinausgeht, sodass Server miteinander kommunizieren, dass sich Schüler halt egal in welchem Klassenraum sie gerade sind, am Gesamtsystem anmelden können, dass bestehende Schüleraccounts, die schon in dem Windows-Umfeld, das jetzt da ist, bestehen, dass diese Schüleraccounts migriert werden können auf den Ubuntu-Server oder auf die Ubuntu-Server. Mein großer Traum ist da irgendwann auch Clustering mit reinzubringen, dass wir eben mehrere Server clustern und die Rechenleistung für die gesamte Schule gebündelt zur Verfügung stellen können. Zurzeit, wie gesagt, sind wir noch im A-Bereich und ich ziele auf den B-Bereich und das große, große Endziel ist irgendwann eben auch so groß zu sein wie Skole Linux und so viele Features zu haben, die dann aber wirklich mit der Ubuntu-Philosophie und mit der Ubuntu-Technologie so tief implementiert zu haben, dass es wirklich Ubuntu ist und nicht einfach zusammengewürfelte Skripte oder zusammengewürfelte Konfigurationen, sondern es soll einfach out of the box alles funktionieren. Und das ist auch das Gesamtziel von Ubuntu, in die Schule halt die Option zu bringen, ein Tool zu haben, mit dem ich lehren kann als Lehrer und wo ich nicht wirklich was von der Technik verstehen muss. Ja, zurzeit, wir leiden leider von Anfang an unter dem Problem, dass wir eben auf eine CD beschränkt sind mit der gesamten Distribution und dass da auch die Serverseite mit drauf sein muss. Und dass wir, wie Marc vielleicht, weiß nicht, wer vorhin den Talk von Marc gesehen hat, aber Marc hat vorhin schon erzählt, Edubuntu ist halt die Distribution, die GNOME und KDE zusammenbringt. Also wir umarmen einander, wir bekämpfen uns nicht. Aber das bringt Probleme mit sich, weil wenn ich gucke, wo ist die beste Bildungssoftware im Moment für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel für die Chemiestunde, dann brauche ich halt meine Elemente-Tabelle. Und da habe ich zwei Applikationen, sicher, da habe ich eine in GNOME und eine in KDE. Aber die in GNOME ist, da könnte ich auch einfach eine Tafel hochhalten für meine Schüler. Und wenn ich mir die in KDE angucke, dann ist das ein Ding, das zeigt mir Fotos von dem ganzen Zeug, das bereitet wirklich den Unterricht auf, da ist wirklich was dahinter. Und das heißt, ich muss mich für diese Software entscheiden. Was dann aber mit sich bringt, dass ich eben auch die Bibliotheken mit auf die CD schmeißen muss, die diese Software betreiben. Was eben auch heißt, ich muss die Sprachpakete für diese Software mit auf die CD werfen und so weiter. Das heißt, es bläht die CD enorm auf, beide Desktop-Umgebungen mit auszuliefern. Ja, habe ich eben schon angesprochen, also KDE Edu, das da zum Beispiel, oder hier Kik für grafische, für Geo-Geschichten. Dann auch die Tux for Kids-Applikationen, jetzt spielerisch tippen und rechnen lernen, zum Beispiel mit TuxType und TuxMart. Dann haben wir G-Comprise, was im Grundschulbereich sehr, sehr, sehr gefragt ist. Also ich nenne es immer eine unserer Killer-Applikationen. Und hier oben sehen wir nochmal ganz normal den Desktop. Hier ganz besonders unser School-Tool, Time-Management-System. Das ist ein Server, der auf dem Edubuntu-Server mitläuft, wo ich eben meine Stundenpläne verwalten kann, wo ich halt Schüler verwalten kann und so weiter. Das wird alles noch weit größer werden. Marc steckt gerade in Verhandlungen mit der LAMS-Community. Das sind Leute, die auf Open-Source-Basis einen Server anbieten wollen, der eben Inhalte bringt auch, der Tests mitmacht, der halt wirklich Wissen vermittelt, über den Tool-Status hinaus halt auch Inhalte mit reinzubringen. Ist da das Ziel. Ich weiß nicht, ob wir es im nächsten Release schon drin haben können. Im gegenwärtigen Release ist halt das der Stand der Dinge, dass wir eben eine Handvoll Educational Applications haben, also Lehrapplikationen, mit denen man was anfangen kann. Weitere darüber hinaus sind bei uns im Wiki zum Beispiel beschrieben, wo Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, das setze ich oft ein, damit lehre ich gerne und da haben die Schüler auch Spaß dran. Ja, die Community ist enorm gewachsen innerhalb des halben Jahres, dass wir jetzt existieren. Also wir haben wirklich in den unmöglichsten Ecken dieser Welt haben wir User. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Mails auf der Mailingliste sehe, wo die teilweise herkommen. Und ich habe einfach mal so eine kleine Übersicht gemacht und auch jetzt mal die Fotos hier mit in die Präsentation gepackt, die ich so zugeschickt kriege. Hier unten links ist Asien, rechts ist Afrika. Da oben in der Mitte ist Erwachsenenbildung in den USA. Ganz oben ist Mexiko, das ist das gleiche von hinten nochmal. Und ganz oben links sind die Niederlande. Also Edubuntu wird inzwischen weltweit an vielen, vielen Schulen eingesetzt. Aber man sieht auch, dass der Großteil dann doch die Länder sind, wo halt nicht wirklich die finanziellen Mittel in die Schule gepumpt werden. Wo einfach dann doch der Bedarf besteht, irgendwas Günstiges zu haben, wo ich meine Althardware auch recyceln kann, wo die Schüler was davon haben, dass jemand irgendwas gespendet hat. Wenn ich hier einen 486er in der Schule gespendet kriege, kann wahrscheinlich kein Mensch mehr was mit anfangen. Aber wenn ich den nach Bolivien schicke zum Beispiel, dann werden die da noch irgendwas Schickes draus bauen und das vielleicht sogar mit ins Edubuntu-Netzwerk einbauen. Ja, das geht jetzt etwas weg von Edubuntu, aber es ist die Kerntechnologie, die wir in den Edubuntu-Server mit einbauen. Darum komme ich nicht drum rum, es auch zu beschreiben, außerdem ist es mein Hauptjob. den LTSP zu entwickeln. Also das Linux Terminal Server Projekt ist ein Projekt, das es ermöglicht, dass ich einen großen, leistungsstarken Server habe. Der kostet mich halt auch was. Da muss ich wirklich Geld reinstecken. Aber dass ich als Terminals, die an diesem Server angeschlossen sind, jegliche Hardware benutzen kann. Es muss keine Festplatte drin sein. Alles, was ich brauche, ist eine Grafikkarte, eine Netzwerkkarte, Tastatur, Monitor, Maus. Für gewöhnlich ist es so, dass das Linux Terminal Server Projekt als eine große Tarball-Datei, also ein großes Paket, auf das bestehende System gespielt wird. Es ist nicht mehr upgradefähig, es ist nicht veränderbar. Ich kann halt wirklich nur einen großen Blob an Software auf den Server werfen und muss damit leben oder nicht. Was auf unserer letzten Konferenz, Ubuntu-Konferenz, auf der auch die LTSP-Community eingeladen war, ist sie dieses Jahr auch wieder in Paris, dann entworfen wurde, war ein Konzept, das nennen die LTSP-Leute MuCow. Und zwar basiert es darauf, dass ich diesen ganzen Blob an Software ja eigentlich schon habe. Ich hab 90% der Sachen, die ich in diesem Paket kriege, das ich von der LTSP hole, habe ich schon in meiner Distribution. Und die Idee war jetzt, diesen Teil, der eigentlich monolithisch von der LTSP kommt, aus meinen einzelnen Distro-Paketen zusammenzubauen. Und das haben wir hier gemacht. Sodass ich im Endeffekt das System, das im System läuft, also das Untersystem für die Clients, dass ich das upgradefähig habe wie jedes andere Ubuntu und auch verwaltbar wie jedes andere Ubuntu. Ich kann dieses System genau wie jedes andere Ubuntu bedienen. Im ersten Release hatte das noch seine Kinderkrankheiten. Wir haben viele Beschwerden gekriegt, dass die Terminals teilweise 2 Minuten brauchten, um hochzubooten, zum Beispiel. Dass das Ganze ziemlich hässlich aussah. Ubuntu selber hat den schönen Bootscreen mit dem kleinen Scrollbalken, wer ihn schon mal gesehen hat. Und diese Dinge sind fürs nächste Release dann angegangen worden. Wir haben Sound Support jetzt im neuen Release, was wir im alten Release nicht hatten. Und das alte Release war wirklich die Basis, um jetzt irgendwas drauf zu bauen. Und in Dapper Drake wird das Ganze wirklich nutzbar funktionieren. Also ich weiß von vielen Leuten, die es auf Breezy auch benutzen, aber ich persönlich muss sagen, ich hätte auf Dapper gewartet, wenn ich es wirklich produktiv einsetzen wollte, weil es einfach jetzt anfängt, leistungsfähig und nutzbar zu werden und auch gut auszusehen. Ja, habe ich jetzt gerade schon etwas vorweggegriffen. Dapper Drake ist das nächste Release, das jetzt am 1.6. rauskommt. Wir hatten von ganz oben, also von Mark, hatten wir die Vorgabe, möglichst nicht zu viel zu verändern, nichts machen, was kaputt machen kann, sondern wirklich nur Sachen machen, die verbessern. Das heißt, ich hätte gerne diverse andere Applikationen mit reingebracht, war erstmal nicht drin, weil einfach da eben es hätte sein können, dass wir neue Bugs und neue Fehler mit in die Distribution bringen, was wir nicht wollten. Also haben wir nur das, was da war, wirklich so gut verbessert, wie wir es konnten. Und wie gesagt, in Breezy war ich noch ganz alleine. Hier habe ich inzwischen jetzt doch eine ganze Community, die mir hilft. Also um Vergleichszahlen zu bieten, im Edubuntu IRC-Channel in der Zeit vor Breezy hatten wir 10 Leute, die permanent mal da waren. Inzwischen sind eigentlich durchgehend 40 bis 50 da und von denen helfen dann auch 20 aktiv. Wir haben inzwischen auch 20 bis 30 Dokumentationsschreiber, die wirklich sehr aktiv Dokumentation schreiben, um halt eben Anreize zu geben für Lehrer, wie sollst du es machen oder wie habe ich es gemacht. Und wenn du möchtest, dann schreib mir doch auch mal was, damit ich die Doku verbessern kann und so weiter. Also da passiert im Moment sehr viel, worauf ich lange gewartet habe, einfach, dass eben von außen auch jemand was ranträgt und nicht nur alles von uns, von Canonical kommen muss. Ich denke, das wird sich hier noch nicht so sehr widerspiegeln, aber im nächsten Release wird es auf jeden Fall sehr massiv aus der Community-Seite eben spezielle Inhalte geben, dass ich auch Mathe-Tests habe, die halt irgendwie von Leuten ausgeführt wurden, die dann eben auch verfügbar sind online, dass ich die in meine Distribution mit aufnehmen kann, zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, wie weit das jetzt hierher passt, aber es war ursprünglich geplant, dass hier heute ein Talk über, wie baue ich ein Derivat von Ubuntu gehalten wird. Und da der nicht stattgefunden hat und ich einfach der bin, der am meisten mit Derivat zu tun hat in dieser Distribution, habe ich mir halt gesagt, gut, ich schreibe das nochmal mit rein und guck mal, was ich noch dazu aus meinem Hinterkopf kriege. Also primär, was ich halt bei Edubuntu mache, ist wirklich nur ein paar Einstellungen anpassen und die Artwork anpassen. Also das, was wir hier sehen, wird das neue Hintergrundbild für die nächste Distribution. Das nette junge Mädchen, was wir vielleicht vorhin im Screenshot gesehen haben, ist weg. Also das heißt, sprich, ich ändere das Logo, ich ändere Kleinigkeiten an Farbeinstellungen des Gesamtthemes und ich ändere halt eben sowas wie das Hintergrundbild. Diverse kleinere Einstellungen, die ich halt für den LTSP brauche, dass der Screensaver keine ressourcenhungrigen Screensaver starten kann, zum Beispiel, wenn ich eben am Thin-Client sitze, weil der halt wahrscheinlich nicht so leistungsfähig ist wie ein anderer PC. Solche Dinge kann ich über sogenannte gconf-Keys in GNOME setzen. Und diese Keys kann ich in ein Paket verpacken und dieses Paket heißt hier bei uns Edubuntu Artwork und damit passiert eigentlich alles, was an Einstellungen da ist. Parallel dazu gibt es ein Paket, das heißt Edubuntu Desktop. Das hängt von aller Software ab, die auf diesem Desktop zu sehen ist. Somit muss ich jetzt halt nur mein Edubuntu Desktop-Paket nehmen, muss es möglichst immer mit Ubuntu Desktop abgleichen, weil ich möchte nicht zu weit weg von dem Original-Desktop. Dadurch kann ich die Dokumentation verwenden, dadurch kann ich eben die Hilfen verwenden, die passieren. Edubuntu soll sich nicht zu sehr von Ubuntu unterscheiden, aber eben den Extra-Value, den Extra-Wert an Education mit reinbringen, an Bildung mit reinbringen. Und das regle ich jetzt über mein Edubuntu Desktop-Paket und für den LTSP-Part habe ich dann das Edubuntu Server-Paket, das jetzt wiederum auf die einzelnen Serverteile besteht, von den einzelnen Serverteilen abhängt. Diese Pakete werden halt auf der CD mit installiert. Da sie von Ihnen irgendwelche anderen Pakete auf der CD abhängen, werden die automatisch in die CD integriert. Was wir jetzt noch speziell haben, was auch kein anderes Derivat machen wird, ist der Bau des LTSP-Servers beim Install. Während ich installiere, wird der LTSP-Server aufgesetzt, eingerichtet, sodass er wirklich out of the box funktionieren kann. Ich muss noch ein paar IP-Einstellungen machen, die auf der CD, die man jetzt inzwischen bestellen kann und in den Installationsnotes beschrieben sind. Aber das ist eine Datei bearbeiten, drei Zeilen ändern, fertig. Danach läuft das Ganze. Im nächsten Release, AGF, was auf Deutsch der nervöse Molch heißt, also ist kein Joke, das ist wirklich so. Im nächsten Release wird es so sein, ich habe jetzt leider keine Screenshots dabei mehr, dass wir ein grafisches Tool haben, um den LTSP zu verwalten. Wir haben in diesem Release schon das erste Preview von dem Student Control Panel, was mir die Kontrolle über die Desktops der Schüler geben wird. Im Moment gibt es mir nur die Kontrolle darüber, die Schüler rauszuschmeißen, wenn die Mist bauen, aber das ist ja schon mal ein ganz guter Schritt, denke ich. Also im nächsten Release ist das wirklich so weit gedacht, dass ich mir den Desktop des Schülers angucken kann und gucken kann, was der da macht. Also wenn der jetzt irgendwie sich da seine sonst was Geschichten aus dem Internet runterlädt, dann kann ich sofort seinen Rechner abschalten oder sowas. Geht alles. Oder ich kann ihn rausschmeißen aus dem System. Jetzt im Moment listet es mir halt die ganzen angeschlossenen Thin-Clients, auf denen gerade gearbeitet wird und ich kann sehen, welche Prozesse laufen, was schon mal ein guter Schritt ist, aber es ist noch nicht das Endziel dieses Programms. Also effektiv soll dieses Tool, was eben in AGF auch kommen, wirklich kommen wird, im Moment ist es wirklich nur ein Preview, soll dieses Tool die volle Kontrolle über den Schüler-Desktop geben, dass ich als Lehrer halt wirklich volle Kontrolle habe, ob meine Schüler hier spicken oder sich irgendwo kleine Dateien abgelegt haben oder weiß ich was. Ja, zusätzlich wird es ein Verwaltungstool für LTSP geben, mit dem ich den gesamten Terminal-Server und alle Einstellungen auf grafischer Art und Weise verwalten kann. Also dieses Ganze, was ich vorhin sagte, mit eine Datei bearbeiten und so weiter, fällt dann komplett weg. Das Ding ist zu 80% fertiggestellt, aber war nicht, war nicht schnell genug fertig für Depper. Darum wird es leider erst in Edgy in die Distro mitkommen. Aber also das wird auf jeden Fall schon eine kleine Revolution im LTSP-Bereich sein, weil sowas gab es bisher noch nicht. Da sind auch die LTSP-Org-Leute sehr, sehr interessiert, das dann selber zu kriegen, weil man eben wirklich alles auf GUI-Ebene machen kann und man muss nicht mehr in irgendwelchen Dateien rumfrickeln. Und frickeln wollen wir nicht. Ja, sollte ich jetzt interessant gewesen sein? Hier kriegt man uns. Und ansonsten stehe ich jetzt zur Verfügung für Fragen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier die Stunde gefüllt habe. Ich glaube gar nicht. Ne? Ja. Genau. Da ist was in Planung. Ich weiß nicht, ob Andreas Müller jetzt gerade hier irgendwo rumschlaucht. Nee. Der ist, also ich werde, wir haben im Moment ist es so, dass die Leute sehen ja den Bedarf, dass wir auf GNOME-Ebene die KDE-Edu-Geschichten haben, damit die CD kleiner wird. Dadurch sind viele Google Summer of Code-Projekte jetzt am Laufen und mit ein bisschen Glück können wir vielleicht die ganzen KDE-Edu-Sachen im nächsten oder übernächsten Release ersetzen. Dann würde der ganze KDE rausfliegen bei uns und dann würde ich auf jeden Fall ganz heftig pushen, dass wir auch ein Kedubuntu kriegen, damit eben beide Desktops bedient sind. Solange es gemischt ist, finde ich es nicht wirklich so schlimm, dass wir jetzt einen GNOME-Desktop haben. Und es ist auch sehr einfach, da eben den KDE-Desktop drauf zu spielen. Ich muss nur das Kubuntu-Desktop-Paket installieren. Das gleiche gilt für Xubuntu, für den XFCE-Desktop, der jetzt mit Depper Drake auch rauskommt. Was sehr interessant ist für Leute, die halt wirklich sehr, sehr leistungsschwache Systeme haben, weil ein XFCE kann ich im Moment auch auf einem 64 MB-PC mit 133 MHz laufen lassen, was ich mit einem GNOME nicht schaffen werde. Also GNOME unter 128 MB laufen zu lassen, wird schon eine Kunst. Und selbst 128 MB sind noch kein großer Spaß. Da Edubuntu innerhalb von Ubuntu entwickelt wird, ist das LTSP-Paket, was ich in Edubuntu benutze, natürlich in Ubuntu verfügbar. Es ist auf der CD mit drauf und ich kann von der Ubuntu-CD direkt LTSP installieren und kann den eben genauso in Firmen einsetzen. Die Verwaltung wird genauso sein. Es wird, also das Verwaltungstool wird in das LTSP-Paket selber mit integriert sein, so dass ich, wenn ich es installiere, kann ich sogar auf eine grafische Weise installieren. Also das Tool im Moment hat sogar den grafischen Installer für LTSP schon dabei. Da hinten war noch eine? Ah, gut. Wie er möchte. Ich kann es an beiden machen. Ich kann mich... Das erben wir von Ubuntu sozusagen, das System. Der erste User, den ich im System einrichte, der hat administrative Rechte. Alle weiteren User haben per Default keine administrativen Rechte. Das geht jetzt inzwischen so weit, im letzten Release hatte ich als Normal-User, der jetzt keine administrativen Rechte hat, trotzdem alle Admin-Tools im Menü. Die werden inzwischen nicht mehr angezeigt. Das ist auch eins meiner Ziele für EdgyF, dass wir Menüprofile haben, dass ich zum Beispiel einen Schüler jetzt in die Bio-Gruppe und in die Mathe-Gruppe schmeiße und dieser Schüler sieht auch nur Programme für diese beiden Unterrichtsfächer. Das ist eins der Fernziele für B in meiner Liste vorhin, für den Schulbetrieb. Ich kann den Server wegschließen. Genau, der Lehrer kann sich aber auch genauso gut an den Server setzen, wenn es jetzt einen Mangel an Thin-Clients gibt. Keine Frage, also der Desktop ist der gleiche. Und der Server funktioniert auch genau gleich wie die Thin-Clients, nur dass er halt ein bisschen lauter ist, weil der hat die ganzen Festplatten drin. Ne? Da hinten war noch irgendwo eine? Die Idee des... da gibt es mehrere Ansätze. Also es gibt den Ansatz von OpenMosix, was aber ganz miserabel mit dem Kernel 2.6 zusammenarbeitet. Das ist leider im Moment noch sehr problematisch. Wir sind in Verhandlungen mit der OpenSSI-Community, die baut für HP-Server ein System auf, wo ich Server clustern kann, diskless. Das heißt, ich stelle einen Server hin, der hat alles, was ein LTSP-Server zum Beispiel hat, und ich betreibe jetzt nicht Thin-Clients an diesem Server, sondern ich betreibe Server an diesem Server. Sprich, CPU und RAM werden von diesem Server, also dieser Server bootet vom Netz wie ein Thin-Client und wird dann aber als Cluster-Element mit einbezogen, braucht keine eigene Festplatte. Somit könnte ich dann anfangen, mir 10 Server dahinzustellen und habe die Rechenleistung von diesen 10 CPUs plus den Speicher von diesen 10 Systemen. Und mit denen sind wir in Verhandlung, aber der OpenSSI-Patch für den Kernel basiert leider auch auf 2.4 und da sind noch sehr viele 2.4-Ismen, würde ich sie mal nennen, drin, die erst noch ausgearbeitet werden müssen. Darum kann es noch etwas dauern, bis wir dahin kommen, dass es wirklich für uns nutzbar ist. Weil mein Kernel-Team schlachtet mich, wenn ich einfach sage, ich will diesen Kram da jetzt mit im Kernel haben. Die wollen schon sehen, dass da irgendwo auch eine Chance besteht, dass es irgendwann von Kernel.org akzeptiert wird. Weil wir werden nicht irgendwelche, deshalb ist bei uns Zen zum Beispiel, die Virtualisierung im Kernel, ist schon lange angefragt in Ubuntu. Die ist seit 2 Releases angefragt, aber solange nicht die geringste Chance besteht, dass es bei Kernel.org akzeptiert wird, können wir es auch nicht aufnehmen, weil dann ist es nicht supportbar. Und gerade bei Depper zum Beispiel wäre es nicht supportbar gewesen, wenn wir 5 Jahre Support geben wollen. Da war eine zweite Hälfte von der Frage. Die habe ich gerade. Die laufen natürlich auf dem Server, aber wenn ich viel, je mehr Farbe und je mehr Bewegung ich habe, desto mehr muss natürlich das Netzwerk auch Daten übertragen. Und ich erlebe oft, dass Leute mit 40 Thin-Clients arbeiten, die haben dann einen ganz tollen Gigabit-Switch und der macht ganz tolle Sachen. Aber das ganze System geht in die Knie, wenn alle 40 Leute arbeiten und sich ganz, ganz bunte Webseiten angucken. Wenn ich die dann bitte, die Farbdarstellung auf 16, von 24 auf 16 Bit runterzusetzen, dann sind die völlig erstaunt, dass das Ding schneller läuft als ihr Server selber, wenn sie dran arbeiten. Ne? Weil einfach die ganzen Farben und der ganze Kram muss mit durchs Netz. Je höher die Auflösung und je höher die Farbdarstellung, desto komplizierter wird es irgendwie, die Bandbreite noch hinzukriegen. Ist jetzt auch eine Option, die jetzt erst in Depper dazugekommen ist, dass man die Bitfarben begrenzen kann auf 16 Bit. Das war in Brisi noch nicht möglich. FreeNX hat ein kleines Problem, um das wir seit 3 Releases, glaube ich, mit No Machine kämpfen. Und zwar bringt FreeNX eine eigene Kopie der X-Library mit. Und die ist auch noch modifiziert. Wenn ich einfach FreeNX benutzen könnte, auf unserer X-Library. Also wir haben eine ganz hohe Direktive bei Ubuntu und Edubuntu oder überhaupt in Canonical. Keine Code Duplication. Es darf kein Source Code darf zweimal da sein. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, was einfach um es supportbar zu machen, damit eben sich einer um die ganze Sache kümmern kann und nicht 7 Pakete anfassen muss, die alle das gleiche enthalten. Das heißt, also FreeNX müsste mit unserer X-Library oder mit der X-Org, wir benutzen ja das Original von X-Org ohne große Modifikationen, mit unserer X-Library müsste FreeNX benutzbar sein und kompilierbar sein, um es direkt zu inkluden. Es gibt diverse Seiten, wo man es runterladen kann mit der enthaltenen X-Library. Und FreeNX hat sich mehrmals bereit erklärt, dass sie das ändern werden und dass sie uns dann Bescheid geben. Und jedes Mal, wenn wir nachfragen, dann sagen sie, wir werden es ändern und geben euch Bescheid. Das ist der Stand der Dinge, also mehr kann ich auch nicht sagen. Super Frage. Ja, also aktuell Virenschutz brauche ich nicht unbedingt, es sei denn für die ausgehenden Mails. Auf Linux gibt es keine wirklich bekannten schadhaften Viren aktuell. Insofern auf der Linux-Ebene selber brauche ich keinen Virenschutz. Wir haben im Ubuntu Universe Repository, also da, wo wir haben insgesamt alles überall, sind es um die 18.000 Pakete, zwischen 17.000 und 18.000 Paketen in Universe. Was wir selber auf der CD haben, sind nur 2.000 Pakete davon. Der ganze Rest ist runterladbar. Und im Ubuntu Universe Repository haben wir Virenscanner. Der Mensch, der ihn betreut, ist gerade leider wieder weggegangen. Der hätte jetzt was dazu sagen können. Er wusste, dass die Frage kommt. Und den kann ich natürlich definitiv dazu installieren. Klamm-AV heißt das Ding. Kann ich auf den Server mit installieren, um jetzt die ausgehenden Mails zu scannen. Für die eingehenden macht es wirklich keinen Sinn. Die Sache mit dem Content-Filtering fürs Web ist lange angefragt und ist lange problematisch gewesen. Aktuell gibt es drei Möglichkeiten, Content-Filtering zu betreiben. Also die klassischen zwei, erstmal die klassischen zwei basieren beide auf dem Squid-Proxy-Server und auf einem Add-on, das entweder Dance Guardian heißt oder SquidGuard. Die sind beide bei uns im Universe, sind beide runterladbar, sind aber sehr, sehr, sehr aufwendig zu administrieren, weil man regelmäßig diese blöden Listen nachpflegen muss. Es geht nur über White- und Blacklisten. Ich habe lange recherchiert, bis ich irgendwann über ein Tool gestolpert bin, das heißt Willow. Dieses Tool benutzt den Bayesian-Filter für Spam-Filtering dazu, Webseiten auszufiltern. Das heißt, ich muss gar keine Blacklisten oder Whitelisten haben. Das Tool bringt die Option mit, ich kann das pflegen. Aber ich brauche beides nicht, weil dieses Ding lernt selber. Wie ein Spam-Filter. Ich muss einmal ein oder zwei Seiten ihm anzeigen, die wirklich schadhaft sind, und von da an wird es, und es ist sehr zuverlässig, ich habe es ausprobiert, über lange Zeit. Wenn irgendwas durchrutscht, kann ich es immer noch mit einer Blacklist, mit einem Blacklist-Eintrag belegen, aber es spart unglaublich viel an Administrationsaufwand, den ich bei SquidGuard oder Dance Guardian halt habe. Dance Guardian ist auch noch halb kommerziell. Das heißt, die wollen dann auch, wenn ich ein Update dieser Blacklisten kriege von denen, wollen die auch Geld dafür sehen. Willow, wie die Weide auf Englisch. Google Summer of Code, weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Google supportet Projekte mit $5,000 pro Nase für Entwickler, die gerne was an Open-Source-Projekten arbeiten wollen. Das heißt, ich gehe hin und mache einen Vorschlag, ich möchte dies oder das oder jenes programmieren und sage auch für wen. Also ich sage jetzt, ich möchte an Willow für Ubuntu programmieren und mache diesen Vorschlag. Dann sagt Google, okay, fragen wir mal bei Ubuntu an, ob sich da jemand findet, der da als Mentor einsteigt. Und aktuell, dieses Willow-Projekt ist von jemandem eingereicht worden. Ich habe es selber lange auf meiner To-Do-Liste, aber ich habe es nie geschafft, dazu zu kommen, weil ich arbeite 16 Stunden am Tag und da noch irgendwie ein oder zwei Stunden für Proxy-Filter-Programmierung einzubauen, ist einfach nicht drin. Und ich war überglücklich, dass jemand an mich herangetreten ist und gesagt hat, ich möchte dieses als Summer of Code-Projekt machen. Ich habe gesagt, ich werde da als Mentor gerne mich hinstellen und werde eben helfen. Und ich weiß auch, er hat den Menü-Editor für uns schon geschrieben, für Ubuntu. Insofern weiß ich, er hat das Wissen über die Programmiersprache, und wenn da irgendwas Weitergehendes ist, kann er mich gerne ansprechen. Aber ich traue ihm zu, dass er da schon ganz gute Basis schafft, auf der ich notfalls dann auch aufbauen kann. Und Google zahlt diesem Jungen dafür, dass ich gesagt habe, ich werde als Mentor auftreten, zahlen die ihm schon mal $500. Die kann er behalten. Nur alleine für den Punkt. Und dann nochmal 4.500, wenn das ganze Projekt beendet wurde. Also es ist ein ganz enormes Projekt. Es werden hunderte von Studenten, werden mit Unsummen von Geld vollgestopft, um Open-Source-Software zu programmieren. Das ist, besser geht's gar nicht. Da hinten war eine Meldung. Noch nicht. Das ist eins der Features, die zu diesem Tool mitgehören. Dass ich die Desktops alle abschalte und niemand kann mehr irgendwas bedienen und es wird nur noch meine Präsentation gezeigt. Also Aufzwingen von Informationen. Exakt das ist das, was wir nutzen werden. Aktuell, unser LTSP-Server arbeitet über SSH und nicht über X-Verbindungen, wie das andere tun. Bei X-Verbindungen habe ich das Problem, ich kann selbst 14-jährige Schüler setzen sich dahin und können mal eben den Netzwerk-Traffic abschnüffeln und das Passwort mitlesen. Und das ist natürlich nichts, was ich will. Wenn der Lehrer da seine Schulnoten irgendwo auf seinem Desktop hat, dann möchte ich nicht unbedingt, dass der Schüler gerade das Passwort mitliest. Und darum arbeitet unser LTSP komplett über SSH. Und ich hätte es eigentlich auch sehr gerne für die andere Richtung. Also wenn ich den Schüler-Desktop mir angucke, damit nicht die anderen Schüler irgendwas abschnüffeln können, was ich da auf dem Schüler-Desktop sehe. Aber das hieße, dass ich auf jedem SYN-Client auch einen SSH-Server laufen lassen müsste, was die Ressourcen doch enorm belastet. Also dafür brauche ich dann wieder größere Ressourcen. Und deshalb werden wir wahrscheinlich auf VNC gehen. Da hinten war irgendwo noch einer. Ich weiß, in Norwegen werden fast alle Tests in Flash-Formularen gemacht. Insofern werden die natürlich in Schulen mit solchen Setups eingesetzt. Und das ist eines der größten Probleme, die Skole Linux hat. Das hat Peter Reinholzen, einer der größten Leute bei Skole Linux, ein ganz toller Mann, gleich mal ganz groß loben hier, weil er hat mir sehr viel geholfen, auch bei den Sachen, die ich nicht wusste. Hat arge Probleme damit gehabt, seinen LTSP, seinen alten Debian-LTSP, den er gemacht hat, sicher zu kriegen, davor, dass die Schüler sich gegenseitig die Passworte weggeklaut haben, weil die hatten das, 14-, 15-Jährige haben das schnell mal raus. Und wenn ich Terminal Access habe, dass ich auf die Konsole komme, dann kann ich... Ja, auf jeden Fall. Für einen Informatikunterricht wunderbar, nur der Biolehrer, der wird nicht drauf stehen. Bitte. Noch Fragen? Hier. Mindestens 64 MB. Und ich würde so zu 200 Megahertz warten. Ich glaube, man kriegt gar nichts mehr Kleineres, aber also 200 Megahertz Pentium 2 oder sowas in dem Dreh und alles darüber natürlich. Ne? Also man merkt auch massiv den Unterschied, ich habe zu Hause echte SYN-Clients, die Hardware-SYN-Clients sind, so ein Compact T20 mit 64 MB und 133er Prozessor und das Ding ist schnarchlangsam, aber man kann wirklich, wenn es dann einmal gebootet hat, der Desktop ist schnappi. Also das geht richtig schnell. Und wenn ich dann parallel dazu mal meinen AMD64 Laptop mit einem Gigabyte Hauptspeicher und 3000 Megahertz und weiß ich nicht was hochboote und das als Thin-Client benutze, dann das bootet in 14 Sekunden, glaube ich. Im Gegensatz zu dem Client, der braucht dann 30, 35. Das sind schon Unterschiede, die merkt man halt auch. Aber so 64 MB und 200 Megahertz sollte Mindestuntergrenze sein. Ja. Da sind einige Spezifikationen zu aufgeschrieben, die aber noch nicht umgesetzt sind. Ich weiß, es ist, er ist heute auch hier. Einer aus unserer Community möchte definitiv für diese netzwerkweite Installationsgeschichte möchte er in EdgeEft arbeiten. Als Summer of Code-Projekt. Ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist bisher, wie weit Google da schon okay gegeben hat. Ansonsten, es ist auf der Roadmap. Ich weiß noch nicht, für welches Release. Wir haben im Moment haben wir die Möglichkeit, mit Red Hat Kickstart, das bei uns im Installer supported ist, solche Sachen zu machen wie Masseninstallationen für Workstations. Wir haben noch keine großartige Möglichkeit, eine Massenverwaltung von Workstations zu machen, die darüber hinausgehen, dass ich eben alles zentralisiere. Also ich kann zentralisiert die ganzen Konfigurationsdaten verwalten auf einem Rechner und kann eben die zentrale Datenbank halt verändern. Das geht. Dafür muss ich aber eben diese Geconf-Keys, die ich vorhin angesprochen habe, die ich auch benutze, um meine Einstellungen in Ubuntu zu machen, die muss ich exportieren von allen Workstations auf einen Server. Das ist ein manueller Schritt, den ich machen muss. Also es ist nichts im Moment out of the box da, aber es ist gut dokumentiert bei uns im Wiki. Habe ich noch nicht reingeguckt, muss ich sagen. Ich schaue mir an. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Also wo ich auf jeden Fall darauf abziele, ist irgendwann LDAP-Support zu haben, um die ganze User-Verwaltung zu machen. Und ich denke, da kann man dann aber auch User-Daten und Einstellungen mit verwalten. Gut. Da war noch irgendwo... Was nochmal? Ja, das stimmt. Das stimmt. Bin ich kein Freund von. Also da empfehle ich lieber Kickstart, weil das ist proper integriert in den Installer. Und macht im Prinzip genau das Gleiche. Also ich kann über ein GUI meine Kickstart-Einstellungen mir zusammenklicken und kann daraus eine Diskette erstellen, und diese Diskette ist dann die Basis, wie bei Fi auch, für meine Installation. Noch Fragen? Da gibt es einiges. Das Problem ist, dass unsere Implementierung auf SSH aufsetzt. Und das heißt, ich müsste immer einen SSH-Server auf der anderen Seite haben, wenn ich pushe. Wenn ich pulle und pushe. Ich muss ja eine zweiseitige Kommunikation haben. Und an der Stelle wird es halt wirklich tricky, weil ich dann die SSH-Schlüssel muss ich generieren auf dem Client. Dafür brauche ich die Rechenleistung und so weiter. Und das sind... Sicher, aber ich habe schon einen verschlüsselten Desktop, der verschlüsselt und entschlüsselt wird, wo ich 16-Bit-Farben habe, wo ich 1024x768 Pixel habe. Das ist schon eine ganz, ganz enorme Belastung. Und wenn ich da jetzt noch was draufpacke, dann muss ich wirklich meine 64 MB, die ich hier gerade genannt habe, auf 128 aufstocken, als Mindestangabe, und das möchte ich nicht. Wir werden erstmal wahrscheinlich auf VNC setzen und damit dann eben die Push- und Pull-Geschichten machen. Wollte ich auch gerade sagen, auf dem LTSP-Wiki gibt es, glaube ich, eine Liste von 50 Applikationen, mit denen man solche Sachen machen kann. Ja. Aber da gibt es, also gerade im LTSP-Wiki gibt es Massen von kleinen Skripten und Tools und Hilfsdingern, die so 10-Zeiler-Skripte, die dann irgendwie schon das Leben ganz enorm erleichtern. Die ich irgendwann gerne auch in einem größeren Paket in Edubuntu drin hätte, aber das heißt eben, sie auch alle einmal auszuprobieren und im wirklichen Leben auszuprobieren und Sicherheitslöcher suchen und so weiter. Wo bisher aus der Community einfach noch nichts gekommen ist. Ich bin nur Entwickler. Ich sitze in der Eifel und ziehe gerade nach Kassel und sitze dann in Kassel in Zukunft, und da sitze ich an meinem Rechner 16 Stunden am Tag und entwickle. Ich habe mein kleines Labor um mich, aber ich habe keine Schüler. Also da muss von meinem lieben Publikum dann Feedback kommen. Hallo, ich habe Schüler und wir brauchen das und das Tool. Wir haben als Edubuntu neu war, haben wir ganz am Anfang ein Treffen gemacht in London, wo Marc einfach irgendwie ganz vielen Leuten ganz viele Tickets bezahlt hat, und dann sind aus aller Welt irgendwelche Lehrer eingeflogen worden, und die haben dann alle gesagt, so und so soll es aussehen. Da habe ich mir meine Liste mitgemacht und daraus ist dann die Applikationsliste entstanden, mit der wir jetzt arbeiten. Seitdem ist sowas aber nicht mehr passiert und ich brauche eigentlich mehr Feedback, das heißt, solche Treffen müssen häufiger passieren. Und da muss ich bei Marc auch nochmal nachfragen, wann wir das nächste Zusammenkommen mit Lehrern mal wieder machen können, um eben solches Feedback zu kriegen, jetzt aus dem laufenden Feld, wo halt auch Installationen laufen. Weil damals war halt Edubuntu noch nicht mal eine Eizelle. Nee, es sind auch Mathelehrer, Physiklehrer, Deutschlehrer, die bei uns in den IRC-Channel kommen und dann nachfragen. Ich möchte gerne sowas machen. Kann man das damit? Also ich weiß von 10 Libraries, also 10 Bibliotheken in den USA, die mit Edubuntu laufen. Auf dem alten Brisi-System noch. Die sind von Jeffrey Elkner, werden die verwaltet. Der ist einer der Urinitiatoren von Edubuntu gewesen. Der war damals auf dieser Konferenz in Sydney, wo Ed Harrison sagte, er möchte sein K12 loswerden. War der dabei. Und ich glaube, er ist sogar einer von denen, die den Namen geprägt haben. Der Name Edubuntu war schon da, bevor ich da war. Und der betreibt, der macht eben erstens Administration in Schulen, macht Python-Unterricht, ist aber auch Informatiklehrer, wo wir da gerade waren. Und der betreibt mehrere, an der Ostküste betreibt er mehrere Bibliotheken mit Edubuntu, wo eben eine Web-Applikation auf einem Server läuft, die nicht Edubuntu-spezifisch ist. Und da laufen dann einfach Browser, wo die Leute halt ihre Bücher suchen können und ihre Buchbestellungen machen und sowas. Und es ist schon sehr weit vorgedrungen, nur in Deutschland noch nicht. Das ist ein kleines Problem. Also Deutschland ist da wirklich, wenn wir hier gucken auf meiner Liste von vorhin. Da ist kein Deutschland. Und also das meiste Feedback habe ich aus Afrika, weil einfach, aber das liegt daran, dass ich einer meiner nächsten Mitentwickler oder Mitarbeiter bei dem ganzen Projekt ist Jonathan Carter vom Tux Labs Projekt und Tux Labs auf Deutsch. Und die betreiben inzwischen 140 Schulen in Afrika, in Südafrika mit Edubuntu. Und da kommt sehr viel Feedback, einfach weil die halt entsprechend viele Schüler haben und die haben eine Supportgruppe, wo dann halt auch Supportanfragen kommen und da höre ich dann auch, wo die Probleme liegen. Also das ist, Tux Labs ist ein ganz großer Promoter für uns. Und in den Ländern, die hier aufgeführt sind, Curaçao und Vanuatu zum Beispiel, überlegen gerade, ob sie in den Regierungen Edubuntu einsetzen. Also da sind schon einige Dinge am Laufen. Aber primäres Ziel ist erstmal Bildung, Schule, Klassenraum. Und über den Klassenraum hinaus zu wachsen. Wenn wir da sind, dann kann ich anfangen, mit lustigen Features zu spielen und eine Bibliothekssoftware für alle Bibliotheken dieser Welt mit einbauen oder sowas. Und ansonsten, ich warte auf Feedback. Wenn was kommt, kommt was. Nur ich habe kein Geld oder habe kein Budget für irgendwelche großen Promotion-Touren, außer dem, was ich hier mache gerade. Ja, sicher würde ich mich einladen lassen. Jederzeit. Die ist generell im Ubuntu, nur nicht per Default. Hm? Aber es ist in fast allen diesen Ländern, also zumindest allen, die etwas ärmer sind, ist es essentiell. Und meine Community ist halt wirklich weltweit. In Deutschland mag es nicht wirklich sinnvoll sein, überall Findlines einzurichten, weil ich die Kohle habe hier vielleicht, um richtige PCs hinzustellen. Das könnte man machen. Du kannst die Workstation-Installation benutzen, die eben überhaupt keine Serverparts beinhaltet. Da ist es wirklich nur der Desktop mit den Education-Applikationen, mit den Bildungsapplikationen. Deshalb gibt es die. Um eben, wenn du zu Hause auf deinem PC halt nur Edubuntu haben willst, brauchst du keine ATSP-Installation, logischerweise. Wie gesagt, Ubuntu. Er ist auf der Ubuntu-CD drauf. Es ist ein Paket, das muss ich installieren, und ein Kommando, das muss ich dann ausführen. Ist sehr gut dokumentiert im Wiki übrigens. Dauert etwa 20 Minuten, das Ganze aufzusetzen, dann läuft der LTSP. Im Moment schon noch. Ich würde gerne eine verschlüsselte Verbindung da machen, aber da hapert es dann an den Stellen, die ich vorhin erklärt habe. Ich brauche einen SSH-Server auf jedem Client. Und das wird sehr tricky, wenn ich mehrere Server habe und das Ganze auf einer ganzen Schule aufbaue. Ne? Nee, aber also da habe ich auch Vorgabe, dass ich möglichst mit den Paketen, die bei uns in Ubuntu in dem Supported Set drin sind, arbeite. Und wenn ich jetzt Drop-Bear SSH mit reinnehmen wollte, dann müsste ich mich mit unserem OpenSSH-Maintainer auseinandersetzen, ob er sein OpenSSH rausschmeißt. Und ich glaube nicht, dass der sich da wirklich drauf einlassen würde. Also da ist halt diese Code-Duplication-Geschichte wieder da. Ich sollte möglichst nicht zwei Tools in einem Desktop haben, die das Gleiche tun, und ich sollte möglichst nicht den gleichen Code zweimal als Quellcode dabei haben. Ich denke, die ist gleichwertig. Also unser Ziel ist es, aus dem Klassenraum in die Schule zu wachsen. Das heißt für mich Verwaltung sowohl wie auch der Klassenraum oder mehr als ein Klassenraum. Also ich denke, das muss ich einfach gleichwertig sehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Desktop noch ein Weilchen so aussehen, wie er jetzt aussieht, mit anderer Artwork mit jedem Release. Die wirklichen Innovationen werden eben sein, Schülerverwaltung für eine ganze Schule, also jetzt User-Account-Verwaltung, wobei ich da eben auch darüber hinausgehen würde und sagen würde, also wenn ich Abrechnungssoftware brauche und wir finden eine gute Abrechnungssoftware fürs Lehrerkollegium oder fürs Sekretariat, na sicher, ne? Soll mit rein, auf jeden Fall. Und das hat für mich relativ gleichwertige Priorität an der Stelle. Ja. Ja, also nicht unter 1 Gigahertz CPU-Leistung, ganz klar. Mit Depper habe ich gar nicht erwähnt. Mit Depper kommt AMD 64 Support. Ich kann mit einem 64-Bit-Server 32-Bit-Clients betreiben. Das konnte ich im alten Release auch nicht. Also nicht unter 1 Gigahertz CPU, wahrscheinlich werden es dann so 3 oder 4 werden, was so aktuell ist, ne? Mindestens 256 MB für den Server selber, um ihn am Laufen zu halten, und dann 128 MB pro Client. Mit XFCE wird es etwas weniger, da können wir auf 90 runtergehen. Aber da Speicher ist das A und O. Ganz speziell, wenn ich wirklich mit einer vernünftigen Office Suite wie OpenOffice arbeiten will, die halt auch zu irgendwas kompatibel ist, was außen in der Welt vorgeht. Dann muss ich halt entsprechend viel Leistung haben. Wenn ich da runtergehe auf XFCE und AbiWord zum Beispiel, dann kann ich das Ganze auch wahrscheinlich mit 64 bis 80 MB oder sowas betreiben. Wird auch gehen. Nee, sind keine schlechten Lösungen. Nur ich weiß nicht, ob irgendjemand meine Bio durchgelesen hat in dem komischen Linux-Tag, in der komischen Linux-Tag-Webseite. Ich habe jetzt 5 Jahre bei einem namhaften Kabelprovider in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und habe da Informationsmanagement gemacht und habe das versucht mit AbiWord. Aber es geht einfach nicht. Weil die Dokumente, die ich von den ganzen Kollegen kriege, kriege ich damit nicht auf. Und das ist das große Problem. Ich kriege E-Mail-Anhänge als Doc oder XLS-Dateien, wobei XLS geht mit Numerik sehr gut. Aber auf der Word-Ebene ist AbiWord ein wunderbarer Word-Prozessor. Nur in dem Moment, wo ich Word-Kompatibilität brauche, da wird es schwierig. Und solange ich die nicht brauche, ist AbiWord wunderbar, würde ich jedem empfehlen. Als wenn es nur darum geht, irgendwie Briefe zu schreiben im Unterricht, lieber AbiWord als OpenOffice. OpenOffice ist ein Monstrum. Das ist ein halbes Betriebssystem für sich selber. Kiosk-Mode, ja. Ich würde einen Edubuntu installieren, den Desktop runterschmeißen, Gcompris drauflassen und Gcompris in Fullscreen die ganze Zeit laufen lassen. Sowas in der Richtung. Also, dass meine Session Gcompris heißt und da ist kein Desktop. Das ist wunderbar zum Spielen für Kinder. Habe ich schon ein paar Mal eingesetzt gesehen auf die Art. Braucht dann natürlich ein bisschen manuelle Frickelei, weil ne, ist dann doch schon weit von den Defaults weg. Wobei für den nächsten LTSP ist definitiv ein Kiosk-Mode geplant, der aber jetzt hier, glaube ich, gar nicht so interessant ist und auch gar nicht wirklich was mit Edubuntu zu tun hat, wo ich zum Beispiel dem LTSP-Server sagen kann, er soll auf dem Client keine Session und keinen Login-Manager starten, sondern er soll bitte den Firefox Fullscreen hochfahren, lokal. Und das ist so eine kleine Erweiterung für Internetcafés oder sowas, wo ich dann wirklich nur einen Browser Fullscreen brauche und alles andere macht der User über E-Mail macht er über Webmail und zum Surfen reicht mir ein Browser. Noch Fragen? Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören.